mit ein paar sehr freidenkerische Typen, speziell auch die Weinbauern, finde ich.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So wunderschönen, kann man fast sagen, Spätsommer, Nachmittag, nein, kann man nicht sagen. Also der Spätsommer ist auch noch im September aktuell. Conny, wo hat es uns hin verschlagen?
Ja, hallo, grüß euch. Wir sind heute in Rust am Neusiedlersee und genauer gesagt sind wir beim Weingut Ernst Triebommer, auch liebevoll IT genannt. Ein Pionier des Blaufränkisch, dessen Mariental 1986, also schon ein Zeit her, bis heute immer noch Legende ist. Ein Betrieb, der Tradition und Innovation verbindet und das seit mehreren Generationen, weil wir haben jetzt nämlich da sitzen den Enkel vom Ernst Triebommer, und zwar den Samuel.
Ja, hallo. Samuel. Hallo. Schön, dass wir es geschafft haben noch. So knapp war der Les,
genau. Oder? Ja, das wollte ich gerade eben sagen. Also wir haben ja einen wahrlich fast falschen Zeitpunkt gewählt für die Aufnahmen in Rust, weil es ist ja eigentlich überhaupt schon beim Herfahren auf dem kurzen Weg, habe ich ja schon die Kühlanhänger von anderen Weinbauern eben praktisch überholt. Und da hat man das einmal erzählt, ja, die ersten Weingärten sind schon von ihrer Frucht praktisch befreit worden.
Wir spülen sie ja später aus, aber wir haben jetzt den 27. August, das heißt, genau. Wieder mal, so wie, ich glaube, letztes Jahr, war es letztes Jahr noch früher, die Lese, aber auch so ähnlich, gell, vom Datum.
Ja, es war sehr ähnlich. Beim letzten Jahr war es so, wir haben den Grundwein auch, so wie jetzt, schon gelesen gehabt und dann hat es uns aber sehr stark draufgeregt. Das hoffen wir, dass uns das Jahr erspart bleibt. Genau, wir klopfen auf Holz, weil ja, das braucht halt echt keiner. Obwohl, wir haben es letztes Jahr ganz gut weggesteckt und wir sind bester Dinge. Also ich glaube, das wird ein sehr gutes Jahr. Die Trauben sind sehr gut vom Geschmack und weder es ist nicht großer Pilzbefall, es schaut wirklich gut aus. Wir sind sehr zufrieden. Super. Bis jetzt.
Die Medien propagieren, 2025 wird ein guter Jahrgang. Also dem kannst du beipflichten.
Wir werden es nur mal in Köller kriegen, dann können wir mehr dazu sagen. Aber ich glaube, bis jetzt schaut es sehr, sehr gut aus, ja.
Für mich immer sehr interessant, ich kann mich an die Corona-Zeit erinnern, Freistadt Rust. Das ist ja irgendwie, so kann man sagen, eine Bastion, die ja nicht weit von uns weg entfernt ist. Wir sind ja auch auf der anderen Seite des Leitergebirges eigentlich, stammen wir ab, sagen wir so. Mhm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, in Rust, da sind da sind ein paar Perlen zu Hause. Und eben das Weingut Ernst Triebommer. Ihr seid schon, kann man sagen, also für mich zumindest bisher ein Geheimtipp gewesen. Wie liegen eigentlich eure Hauptaugenmerke? Was ist euch wichtig?
Naja, also ein Geheimtipp, das, ja, könnte man jetzt vielleicht so auch sagen, ich weiß nicht, wir sind ja doch immer wieder mal präsent gewesen mit ein paar Gewinnern in die ganzen verschiedenen Weinmagazine und sowas. Also wir haben da schon einen sehr treuen Kundenstamm und alles. Und ja, also Rust ist auf jeden Fall so eine kleine Bastion, also so eine kleine Festung irgendwie. Und mit ein paar sehr freidenkerische Typen, speziell auch die Weinbauern, finde ich, sind halt schon sehr viel Freigeist auch dabei. Und macht auch wirklich Spaß, da den Job da dabei zu sein und da mitzumachen. Ganz viel auch so vom Weinbauverein zum Beispiel organisierte Sachen. Wir haben jetzt letztens erst wieder so eine Steinmauer renoviert, also die quasi nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann einmal zusammengebrochen ist. Und wir haben sie gedacht, wenn irgendwer quasi, wir fühlen sie ja auch ein bisschen so als Landschaftsgärtner, weil wir sich denken, es ist schon sehr schön da und wir wollen halt auch, dass es so bleibt. Und da setzt sich der Weinbauverein dann auch ein und tut sehr viel mit der Stadt Rust da gemeinsam. Und ja, da schauen wir halt, dass wir so ein paar alte Sachen dann wieder aufbauen oder sich für sowas in die Richtung auch interessieren.
Ja, euer Name ist ja Ernst Triebommer, immer noch, ja. Obwohl ja jetzt eigentlich schon die dritte Generation am Werken ist. Kannst du uns ein bisschen was erzählen von der Geschichte?
Ja klar, also ich meine, den werden wir wahrscheinlich schwer wieder los. Der Ernst Triebommer hat dann einfach Geschichte geschrieben und ich glaube, da passt einfach alles drum herum. Wir sind sehr zufrieden mit dem Etikett, das ist sehr schlicht, das gefällt uns wirklich sehr gut. Wir sind Ernst, ich meine, wir werden den Namen auf jeden Fall behalten. Und ja,
Wann hat der Opa begonnen? Oder genau. Hat der Opa begonnen oder war da noch davor auch noch?
Nein, das wollte ich, das wollte ich auch gerade eingehen. Also der Grundstein ist gelegt worden von Paul, das war jetzt quasi mein Urgroßvater. Und der hat damals einfach Wein gemacht. Wir sind seit 1691 in Rust, aber nie, wir haben immer Weingärten gehabt. Aber der Paul war halt der Letzte, der das dann wirklich gemacht hat, so dass er auch davon leben hat können. Also so wie man es früher gehabt hat, ein paar Weingärten, ein paar Schweindel im Hof und sowas, das haben wir halt ja, kennt ja eh jeder von früher. Und so war es bei uns halt auch. Und der Paul hat dann aber davon leben können und hat das dann auf seine zwei Söhne aufgeteilt. Das heißt, auf dem Paul und auf dem Ernst waren damals 5 Hektar. Und dann hat er es aufgeteilt, jeder hat 2,5 Hektar gekriegt. Und dann haben wir halt mit dem, hat der Großvater dann mal angefangen, der hat den 1972 hat es dann das Weingut Ernst Triebammer gegeben. Also da hat er quasi das gekriegt und hat dann gesagt, okay, passt, ist ja logisch, wir müssen das irgendwie teilen. Der Paul hat halt der Paul bleiben können, aber der Ernst hat sich halt sein eigenes gemacht. Und ja, seitdem arbeitet er dran. Und hat dann auch eigentlich schon vor dem Imst, legendären 86er, auch ein paar Erfolge gehabt, wo man dann sagen kann, da war er schon leicht präsent, natürlich nicht bekannt. Es war einfach ein Jungwindzeichen, also frisch übernommenes Weingut, kein Name, unbekannt, ein verstecktes Haus, jetzt nicht auf der Hauptstraße. Früher haben wir viel vom Abhof verkauft und auch gelebt. Das war alles er so erzählt, natürlich, sonst konnte ich das jetzt nicht so wiedergeben. Und durch das, dass es halt ein bisschen versteckter war, war es halt dann doch schwieriger am Anfang. Und weil einfach diese Stilistik vom Wein auch nicht so gefragt war zu der Zeit. Der Blaufränkisch hat ja dann auch nicht wirklich so einen Namen gehabt, wie er dann zum Beispiel heutzutage hat. Sondern da war ja das eher noch ein bisschen schwieriger.
Ich bin ja als Sidekick von der Corne, die ja die Expertin bezüglich Wein ist, derjenige, der für die Fettnäpfchen zuständig ist. Deshalb traue ich mir so sagen, 1986, Weinskandal, da so eine Auszeichnung zu bekommen und durchhalten, Hut ab, dass man, eigentlich ist es kein Wunder, dass man von dem noch zehren kann, weil das ja wahrscheinlich eine kleine Tradition war, weil damals ja wahrscheinlich ja, eher weniger Leute was vom Wein hernehmen haben wollen, weil das eine ganz schwierige Zeit war. Also da muss ich sagen, ja, da die Auszeichnung zu bekommen, ja.
Ja, und vor allem, ich glaube, stimmt das 2016, Gomio?
Ja.
Wein also, des Jahres, 2020, ne? Also das
wie gesagt, ich tue,
wiederholt sich ja.
Ich tanze ja da gar nicht so, also ich habe mir das jetzt nicht rausgeschrieben, wo wir da überall was gewonnen haben oder was. Für uns ist das halt wichtig, diese Preise sind in der Hinsicht ganz wichtig für uns, weil die uns ermöglichen, so zum Arbeiten, wie wir das da jetzt machen. Also wir haben ja sehr intensive Arbeit bei dem Ganzen und sehr viel, gehen da sehr viel mit Handarbeit ein. Es ist wirklich von der Bearbeitung vom Weingart her ein sehr hoher Aufwand für den Ertrag. Wie dann auch mit dieser Biodiversität und so, durch das, dass du den Boden nicht ausbeutest, du merkst dann auch auf Dauer, dass quasi diese Trauben, die sind dann auch kleiner, aber halt auch intensiver im Geschmack natürlich. Ja. Aber man merkt schon, dass der Ertrag halt dann auch wesentlich zurückgeht, wenn du das auf diese Art halt bearbeitest.
Grundsätzlich war es eben, ist man nur um das gegangen, dass es beachtlich war, dass genau. In der Zeit des Weinskandals, wo eigentlich der Wein sehr schwer an den Mann und an die Frau zu bekommen war, dass man es jetzt so etabliert und sagt, den Glauben nicht zu verlieren, das spricht für den Großvater, dass der gesagt hat, aber jetzt erst recht, das hat mir eigentlich nur gefallen zu der Jahreszahl.
Ja,
in Wirklichkeit, ja.
Das stimmt, das war auf jeden Fall ein sehr guter Zufall. Es war ja damals auch nicht so sicher, dass wir das weitergeht mit dem Weingut. Also mein Papa hat dann auch Elektriker in der Fachschule gemacht und mein Onkel ist Tischler. Also mein Großvater hat damals gesagt, hey, es ist nicht einfach, wir wissen nicht, wie es weitergeht.
Lernst lieber was anderes noch dazu.
Lernst lieber mal was, weil wir wissen nicht, wie die Zukunft ausschaut. Und natürlich dann in diesen Zeiten diesen Preis zu bekommen, das war schon wirklich, ja.
Wie viele Generationen arbeiten jetzt noch am Weingut?
Jetzt gerade, also der Großvater arbeitet schon auch noch.
Ja.
Der hat da oben in Dulna, da hat er es nicht weit hin, da kann er mit dem Radl hinfahren oder zu Fuß, will nicht so gerne mit dem Auto mehr fahren oder so weit. Und ja, den bearbeitet er noch. Da wird auch keine Traktorarbeit drinnen gemacht. Das ist so ein bisschen Witty Forest Projekt. Und also er ist noch dort, dann bin ich dabei und halt mein Vater, also 3 Generationen jetzt insgesamt. Und ja. So werden wir es einmal beibehalten. Ich meine natürlich, Opa ist natürlich in Pension.
Ja.
Aber er kann es halt nicht lassen.
Nein, und das ist, ich glaube, es ist auch gut so jetzt einmal für die älteren Generationen, dass sie immer noch ihre Aufgaben und Punkte haben, weil das halt die fit und jung im Kopf und da der Körper. Natürlich wird es schwieriger alles, aber.
du merkst ja, dass sie dir die ganzen Sachen dann teilen, die Aufgaben, wenn zum Beispiel der Papa sagt, okay, er mag nicht mehr so viel auf diese ganzen Weinverkostungen, die ganze Action, genau, die Zugfahrerei, dann tut, ja, ich meine, es ist ja eh schön, es macht ja eh Spaß, aber dieses in die Nacht einarbeiten, ja klar, dann schauen wir halt, dass das eher die Jüngeren dann vielleicht auch übernehmen. Und mit so einer großen Familie, es ist halt einfach super, du magst ja dann nicht deine Angestellten fragen, hey, kannst du am Sonntag, sondern das ist halt ein bisschen einfacher, wenn du dann irgendwie deinen Buben fragen kannst, oder was, hey, magst du das am Sonntag? Und das ist halt dann auch ein bisschen einfacher, dass wir die auch bei Laune halten können, unsere Angestellten. Ist ja auch wichtig.
Ich habe aber denselben Weg auch irgendwie gewählt, also ich habe da einen Brotberuf auch trotzdem gelernt, weil, und mein Zugang war ja über einen Bekannten von mir und der hat da ja in einem anderen Beruf kennengelernt und der hat das ja alles nebenbei gewirkt und jetzt habe ich eigentlich mitbekommen, dass du da schon der Redelsführer bist, unter Anführungszeichen, der fürs Marketing offensichtlich zuständig ist. Kann man eine Rollenaufteilung schon sagen, ist das so? Also mir verkehrt der Papa, will eher nicht mehr so auf Präsentationen fahren, aber du bist das Gesicht nach außen oder wie teilt sich das auf?
Nein, also speziell mein Onkel ist noch ein bisschen mehr auf die ganzen Verkostungen auch unterwegs und dann halt mit meinem Stiefbruder, mit Simon, mache ich relativ viel gemeinsam. Aber ja, wie du sagst, der Papa zieht halt ein bisschen zurück, schon langsam, weil er sagt, das ist ein bisschen zu viel Action. Aber das ist noch die kleinste Aufteilung. Also ich sage einmal, das machen wir halt so, wie jeder Zeit hat und wie die Lust dann auch ist. Nur so, dass halt kein irgendwie zu viel wird, weil wenn du dann wirklich dreimal in einer Woche unterwegs bist, dann kann es auch sein, dass du sagst, okay, jetzt könnt ihr mal einen Tag wieder in welcher vorstellen, das war schön.
Ja, ja. Na, vor allem, dass man dann auch die Leistung bringen kann. Wenn du jetzt dann schon ein bisschen genervt bist, vielleicht weil du schon zweimal weg warst und dann musst du noch ein drittes Mal wohin, dann bist du vielleicht gar nicht mehr so gut im Verkaufen oder keine Ahnung, oder im Bewerben oder so.
Ja. Dann bringst du es ja gar nicht mehr so um, wie es sein soll, genau. Nein, und sonst haben wir eben durch die ganzen Berufe, was eigentlich jeder gelernt hat, hat eigentlich schon jeder so seine Aufgabe. Also ich und der Papa, wir bauen ja unglaublich viele Sachen zusammen. Bin mir gar nicht mehr sicher, ob Bauer von Anbauen oder von Zusammenbauen kommt. Wirklich. Und ja, so machen wir halt, können wir uns halt dann, ich bin auch Elektriker, so wie mein Papa, ja, die Fachschule, ich bin ein gelernter Elektriker. Und mein Onkel, der tut dann halt mit seiner Tischlerei doch, also wirklich, der hat so eine Dachterrasse, eine begehbare mit irgendwelchen Gemüsesachen und sowas baut halt dann er zusammen und wir bauen halt dann regelmäßig irgendwas, was wir einfach für den Betrieb brauchen. Mhm. Also zum Beispiel bei dem, da arbeitest du dann mit so Präparate und da musst du das rühren. Und so eine Rührmaschine kostet, glaube ich, 4.000 Euro. Zugabort. Und selbst rühren kann man mal machen. Also nette, also kann man wirklich jeder mal probieren. Ist wirklich interessant, aber es geht ganz schön.
Ist 5 Minuten lustig und dann
genau. Arbeit. Also höchstens 5 Minuten. Und dann haben wir halt einfach so eine Rührmaschine gebaut, also mit einem Sensor, der sagt, passt, jetzt ist der Sprudel da, wir drehen das Ganze um. Mhm. Und aber auch, also der Traubensaft wird bei uns gefühlt, früher haben wir den weggegeben und haben den woanders fühlen lassen, weil der gehört ja mit einer gewissen Temperatur, das gehört ja alles steril gemacht, gehört so ein bisschen über 80 Grad waren gut. Und das machen wir jetzt auch alles selber. Also das hat mein Vater dann auch zusammengebaut, einen großen Tank, wo der Traubensaft erhitzt wird, da hat es man mit Holz nehmen, da musst du halt die Temperatur im Auge behalten. Und das wird seitdem jedes Jahr gemacht. Und wir sind sehr zufrieden. Wir müssen sie nicht mehr an irgendwelche anderen Leute anpassen, wann der
Zeit hat.
Genau, zum Anfühlen oder sonst was. Und so dann wir halt unsere Innovationen irgendwie selber kreieren, so gut wir es können. Ach,
cool. Hört sich noch viel Tüftlerei und volle Tagesstunden an, wo ihr ja was zu tun habt. Immer neue Projekte, die da wahrscheinlich am Tisch entstehen und sagt, okay, dann müsst ihr was machen. Aber die Innovation und Perspektiven für die Zukunft sind da. Wo geht es hin? Wo geht die Reise hin?
Ja, ganz viel eben mit dieser kleinen Landwirtschaft nebenbei. Also Unabhängigkeit. Wir kaufen eigentlich nicht so viel ein beim Bilder. Was man so sein Käse oder was machen wir natürlich nicht selber. Aber sonst, wir haben Oliven, wir haben Pistazienbaum, wir haben Kakibaum, wir haben ja sowieso Äpfelbirnen. Mein Onkel, der macht da Marmeladen draus, der hat selber ein Geschäft. Wir schauen einfach, dass wir da ziemlich unabhängig sind und das ist ja auch bei diesen Gedanken für Bio das Gleiche. Du kriegst ja weniger Ertrag außer, aber du musst ja auch weniger einstecken. Es ist ja eine Gleichung. Das heißt, wenn weniger einstecken muss ich auch weniger rauskriegen. Mhm. Und so ähnlich ist dann halt auch mit der Landwirtschaft. Das heißt, wenn wir da ziemlich unabhängig sind, dann können wir halt auch durch schwierige Zeiten, und das ist meinem Papa jetzt sehr wichtig auch, dass das auch sehr, also das muss halt ein stabiler Betrieb sein. Und für uns ist die Landwirtschaft einfach auch ein wichtiger Teil von dem Ganzen.
Jetzt interessiert mich nur so, Olivenbaum, ist das klimageschuldet, dass man das jetzt mittlerweile machen kann oder geht das schon länger so?
Also die ersten Olivenhaine da sind entstanden, das ist sicher schon über 10 Jahre her.
Okay.
Aber ja, schon langsam, also der Ertrag ist ja dann auch jedes Jahr mehr und es kommt wirklich viel. Also da bei uns im Rusterhotter und auch Richtung Mirwischumme gibt es ganz, ganz viele Äcker, die wirklich mit viel Olivenbaum gepflanzt sind. Und wo die Leute, ich meine, ich weiß nicht, was die meisten daraus machen, wir legen es jetzt ein in dem Fall. Aber da muss eine richtige Firma auch dahinter sein teilweise, weil da gibt es schon, das kommt immer mehr.
Einlegen und das ist natürlich ein Klimawandel. Also was mache ich mit dem? Also die Ernte quasi diese grüne Olive,
genau.
Und das lege ich in Essig oder in Wein oder wo kommt das eine Schnaps? Öl.
Da, okay. Das macht mein Papa, ich bin nicht sicher, ich glaube, das ist so eine Essig-Öl-Geschichte, ja. Keine Ahnung. Ja. Da im Kühlschrank der Devo stehen.
Okay.
Aber
das kostet noch. Ich bin da. Das ist Mikro gebunden. Ist.
Ja, genau, das ist ans Mikro und gebunden. Das, aber es könnte es gern kosten nachher. Ja.
Ihr seid so seit 1970, also auch lange Zeit. Sogar vor uns, obwohl wir festgestellt haben, dass wir eigentlich immer die Alten sind, aber das war sogar vor unserer Zeit, naturnah. Das heißt, das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch das IT-Konzept.
Auf jeden Fall. Mhm. Also das kommt ja dann schon praktisch vom Paul auch mit diesen naturnah. Damals war es halt noch, also eigentlich waren ja fast alle naturnah, weil du hast ja nicht viel mehr dumm da im Keller früher. Mhm. Also da war ja das alles noch mehr, das was wir auch verfolgen, einfach eine gute Traubenqualität zum Probieren, wir probieren eine gute Traubenqualität zum Kriegen und lassen dann im Wein ganz viel selber arbeiten. Und dann hat das halt immer mehr angefangen, ja, mit Begrünungen im Weingarten, sich dann auch mehr Augenmerk auf den Weingarten, auf den Humus, auf die Erosion, wie kann ich das Ganze irgendwie behandeln. Bei uns sind die Schafe halt also ein ganz wichtiges Werkzeug für das. Die können nämlich die Erosion umdrehen, weil die fressen natürlich im ganzen Weingarten. Und dann gehen sie aber eigentlich am Hügel rauf und dort haben sie ihr Gelege halt, dort liegen sie dann immer auf noch. Mhm. Und dort scheißen machen sie dann halt auch hier hin, genau. Dort scheißen sie auch hin, sowas da. Und ja, das ist natürlich eine natürliche Erosionsumkehr, weil wenn es oben drauf rinnt, es rinnt halt einfach immer bergab.
Ja.
Und die drehen das Ganze um. Geht aber auch so weit, dass schon fast zu viel ist. Also wir haben da schon angefangen.
Dass du dann schon wieder oben wieder abgraben musst.
Nein, Mob-Grazing haben wir angefangen. Das heißt quasi Mob-Grazing.
Aha.
Das heißt, wir dann da einfach eine kleine Parzellen absperren, weil dann können sie ja nicht ganz auf.
Okay.
Und dann schauen sie, dass sie das immer in diesem Bereich halt dann machen. So kriegen wir es dann in den Griff.
Mhm.
Und ja.
Spannend.
Naja, wenn man dazu nähert, muss man es in Gruppen einteilen.
Ich denke mir immer beim Wandern, warum die Kühe oder halt teilweise Gas, was halt dann stehen auf den Weiden, warum die dann immer so Platzl haben und dann, und das ist aber wirklich, das sind immer wie so Aussichtsplattformen und denkst du halt, na, die wollen halt auch die schöne Aussicht genießen oder ist da die bessere Luft, weil es da halt irgendwie drüber strömt oder dampft es nicht so oder was auch immer, ja. Sie wissen schon, was
nicht so in.
Vielleicht denken die Kühe auf die Erosion.
Dann haben wir einen Begriff noch irgendwie mitbekommen, wenn wir jetzt da dabei sind. No Sex for Butterflies, was hat es damit auf sich?
Ja, No Sex for Butterflies, das ist einfach, da geht es um diese Dispenser. Das heißt, da geht es um den Traubenwickler. Und um den zu verhindern, tust du dann Dispensern. Da ist Rust wirklich dahinter. Also das macht der ganze Weinbauverein ganz strikt. Jede zweite Reihe am Rusterhotter wird mit dieser Dispenser angehängt. Das ist quasi dieses weibliche Hormon von diesen Schmetterlinge. Und dann riecht halt der ganze Hotter so. Und die männlichen Schmetterlinge finden die weiblichen nicht, im Großteil halt. Und das verhindert schon, also wir haben viel weniger Probleme mit den Traumwickler seither. Und da ist dann auch wirklich, also wir waren ja das Jahr dabei. Und wenn wir das gemacht haben und irgendwer kommt da nicht mit, weil es einfach sich gerade nicht ausgeht, dann wird da auch gemacht, dass dann später der ganze Weinbauverein, jeder schickt auch zwei Leute und dann wird das fertig gemacht, dass wirklich das überall gemacht ist und da ist das, da sind wir schon wirklich dahinter, muss man schon sagen. Das wird sehr strikt verfolgt.
Du hast jetzt gerade gesagt Hotter, wir sind ja jetzt die ganze Zeit im Burgenland unterwegs, es hat noch nie wer Hotter gesagt. Ist das ein Rustwort, ist das für den Weingarten oder für die Ried?
Boah, keine Ahnung, ich bin damit aufgewachsen. Ja,
ja, aber gesagt.
Also die Ried nicht, der Hotter ist dann eigentlich schon alles. Zwischen Rust und Ogau, der Hotter, das ist halt die ganze Grünfläche, wo wir da halt unsere Weingärten haben oder halt auch andere Sachen angebaut werden. Ich also weiß gar nicht, ob das typisch für da ist. Ich bin mit dem Wort aufgewachsen, ich habe das nicht hinterfragt.
Klingt auf jeden Fall nett.
Wie schaut euch ein Sortiment aus? Was für Trauben verarbeitet ihr? Was werden für Weine draus?
Also Augenmerk, also unsere Hauptsorte ist sowieso Rot und Blaufränkisch in dem Fall. Also Hauptsorte Blaufränkisch und generell sind wir so 70-30 Rot. Und wenn man sich aber so die Karten anschaut, dann fällt aber auf, dass wir extrem viel Weißes im Sortiment haben. Früher war ja das alles ganz anders. wie mein Großvater das übernommen hat, war es circa umgekehrt. Also 70% Weißwein und 30% Rotwein. Das ist ja auch das, was den 86er dann so legendär gemacht hat. Weil das einfach das Bild für österreichische Rotweine verändert hat. Und auf einmal war auch klar, okay, Österreich kann auch wirklich gute Rotweine machen. Und dann hat sich das Ganze eben verändert. Jetzt haben wir 70% Rotwein. Und die Rotweine, die sichern einfach unsere Existenz. Und da können wir dann halt auch sehr viel experimentieren mit Weiße. Wir haben eigentlich sehr, wenn ich so durchschaue, haben wir wirklich viel Weiße, aber halt wenig Fläche. Mhm. Also Furmint ist natürlich was sehr Interessantes und ist Gott sei Dank auch in den letzten Jahren wieder gekommen. Ein ganz anderer Ausbau. Früher war das eher traditionell, eben für Rust und Tokai, für die Süßweintradition, also für Süßweinproduktion, weil es einfach sehr spannend ist mit der Säure, was er hat. Und natürlich dieses Süße mit der Säure, das ist halt eine ziemlich spannende Geschichte dann. Und ja, jetzt haben wir da sehr viel experimentieren. Ich finde, Wölschriesling ist verdammt interessant. Also interessant, das war früher ja auch einfach unterschätzt. Ist viel in Literflaschen verkauft worden, Spritzerwein passt schon. Und jetzt, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, das kann mineralisch sein, das kann wirklich so eine leichte Salzigkeit haben, kann viel interessanter Wein daraus gemacht werden.
Wie ist das dann, wenn du jetzt sagst, das sind so Projektsachen, tat ihr dann was Altes zum Beispiel roden oder umpflanzen, dass man dann was Weißes draus macht? Oder kriegt ihr weiße Flächen dazu, wo es schon mit dem bestockt sind? Oder?
Also grundsätzlich haben wir, ich weiß jetzt nicht, in welchem Jahr, aber vor ein paar Jahren angefangen, ein bisschen anzubauen. Ich glaube, es war kurz vor Corona. Also es müsste so zwischen 18 und 19 gewesen sein. Da sind wir dann, da war dann das Maximale, waren glaube ich 21 oder 22 Hektar, auf was wir waren. Jetzt sind wir auf 18,5. Mhm. Einfach, dass das ein bisschen stabiler ist. Und es werden sowohl Altanlagen umveredelt, als auch, dass du sagst, okay, da ist jetzt gar nicht mehr der richtige Platz für einen Weingarten vielleicht. Mhm. Also wir haben das zum Beispiel beim gelben Muscateller, wir haben dort einen wahnsinnigen Pilzdruck, das ist halt nah am See, das ist ein sehr starker, kräftiger Boden. Früher ist dort Furmint gemacht worden und das war auch gut früher.
Was braucht damit die Edelfäule halt hast, ne?
Ja, ich meine, das war schon auch für den Ausbruch dort gut, aber grundsätzlich hat das dort auch wirklich funktioniert und jetzt merkt man halt, dass das dort nicht mehr so geht. Und jetzt haben wir in Furmint zum Beispiel auf einer ganz anderen Position, also ganz andere Riede. Und es ist einfach viel besser dort. Also du merkst halt auch, wie es ist alles ein bisschen, der Klimawandel hängt ein bisschen mit drin. Es sind die verschiedenen Jahre. Und
also wird auf die alten Rebanlagen quasi aufgepfropft. Also nicht komplett genau, ja, gerodet und neu ausgesetzt, sondern
okay. Genau, also wenn so ein Rebstock ist ja immer mit einer amerikanischen Unterlage, dann kann die Reblaus nicht drauf. Die ist dann in die Wurzeln unten und dann der amerikanische Wurzelstock ist quasi nicht anfällig auf die. Und dann ist schon mal von Haus aus vom amerikanischen Wurzelstock eine Veredelungsstelle und da ist dann ein europäischer Rebstock drauf veredelt. Und so kannst du es dann einfach wieder machen. Das heißt, du hast einen Amerikaner, dann hast du einen europäischen Rebstock und dann wird der wieder angeschnitten und wird dort aus Seitenpfropfen oder was, es gibt verschiedene Veredelungsorten, wird dann gesetzt. Und von dort kommt der neue Trieb raus und ja, also die sind einfach so nah verwandt, dass du den quasi...
Ja, so wie früher mit den Äpfel oder Rosen veredelt hast und so machst du das halt jetzt. Ja.
Also es gibt ja ganz viel verschiedene, wir interessieren sich generell für das ganze Veredeln und so. Also mein Onkel hat das ja was probiert mit Kartoffeln als Unterlage und Paradeis drauf. Also da gibt es echt...
Geht, oder?
Eine von fünf, ja.
Okay,
naja. Das ist nicht so einfach, aber ich glaube nichts.
Ich
glaube, sie haben schon mehr.
Wieder zurück zum Fettnäpfchen.
Ja.
86 hat man sich wahrscheinlich eher das nicht so drüber traut, über Auslesen und eben über den Ausbruch. Aber da habt ihr dann später schon wieder drauf gesetzt und habt weiter die Linie durchgezogen. Was gibt es da für Spezialitäten bei euch?
Ja, also wir probieren immer auf der Karte Eiswein, Bernauslese und Rustausbruch zum haben, weil es einfach von der Tradition und von der Geschichte her so zu Rust dazugehört und uns verbindet ja auch so viel mit Rust. Also zum Beispiel, wir sind ja, ich schon mal kurz angeschnitten, wir sind 1691 hergekommen. Mein Onkel hat einmal einen Stammbaum ausarbeiten lassen. Und wir sind da hergekommen, weil Rust ja schon bekannt war für die Weintradition, also Süßweintradition eigentlich. Vor 1524 ist ja quasi dieses Ruster R und da war schon ein eigenes Markenzeichen. Und da hat halt einmal irgendeiner von unseren Vorfahren gesagt, okay, dort mag er hin, weil dort kannst du vielleicht auch Geld machen mit Wein und so. Und das war schon immer ein Fokus eigentlich dann.
Da hat man sich, also man hat sich darauf fokussiert, dann ist er ein bisschen in Verruf geraten, aber ihr seid dem treu geblieben und habt gesagt, passt, das ist eine Spezialität, die wir auch weiter ausbauen wollen. Und alles, was offensichtlich, wie ich mitgekriegt habe, näher beim See liegt, das wird halt eben dann die süßeren
Na sehr, es geht ja auch darum, dieses mit dem See, da geht es ja um ein Botrytis. Eiswein kannst du grundsätzlich machen, da geht es ja nur, du brauchst minus 7 Grad, dann friert das Wasser in die Schalen, dann kannst du das Konzentrat auspressen. Aber bei Bärenauslese und Ausbruch brauchst du halt die Botrytis, also so ein Pilzbefall. Und das geht nur, wenn eben ein großes Gewässer, wie du sagst, in der Nähe ist, also kein Meer, irgendein Süßwasser. Und dort kann das zustande kommen, wenn die Einwirkungen, die natürlichen Einwirkungen stimmen. Und es wird auch immer seltener. Also es ist wirklich schwierig, du lässt ja jedes Jahr was draußen und erwartest ja immer, dass du quasi was lesen kannst. Letztes Jahr, muss ich sagen, 24 haben wir wirklich gute Ausbruchausbeute gehabt. Und da hat auch fast jeder Ausbruch gekriegt. Also 24 war ein gutes Ausbruchjahr.
Und der Eiswein, glaube ich, auch, oder? Also da hat es seit langem, oder?
Also unterschiedlich. Die einen haben, es gibt, also du kannst ja Bärenauslese draus machen. Manche warten dann, schauen, ob sie Ausbruch noch zusammenkriegen von den Zuckergrad. Also nur also das gleiche Machart eigentlich, nur Unterschied von der Grad, von den Zuckergrade. Und Eiswein natürlich geht auch. Ich weiß jetzt nicht, letztes Jahr, ob es mit der, also wir haben keinen gemacht. Wir haben einen 23er Eiswein gehabt. Also man muss eh sagen, die letzten Jahre haben wir Glück gehabt, aber man merkt halt, dass es annimmt. Also es wird schon nicht nur seltener, sondern auch weniger dann von der Ausbeute her und wird schwieriger. Aber wie du sagst, traditionell, wenn wir es auf der Karte haben. Und ja, ich glaube, Rust hat das eigentlich ganz gut überstanden damals, wenn ich mich da recht erinnere. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, weil ich bilde mir eben, Rust war ja da keiner dabei bei diesem Weinskandal. Und ich glaube, dass das auch ein super Ding war für Rust. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht 2000
Fenster lade. Es hat sich ja jetzt gejährt, oder es ist jetzt gerade das Jubiläumsjahr quasi. Und ich habe eine Dokumentation gesehen, ich glaube, es war ein Betrieb dabei, aber ich glaube, das war eher nur Handel. Aber grundsätzlich wollen wir das jetzt auch nicht breit treten. Nur es ist aber mir grundsätzlich darum gegangen, dass ich sage, okay, da dann wirklich draufbleiben und sagen, jetzt dann machen wir das und so dahinter setzen und sagen, jetzt erst recht. Und da ist mir 1986 eben aufgefallen, dass das dann halt eben auffällig war, dass man dann Punkte macht damit und dass man da eben das macht.
Eigentlich ein netter Zufall dann quasi. Das hat uns nämlich da irgendwie schon sehr stark rausgeholfen.
Ja.
Ich glaube, da war es wirklich für alle nicht einfach. Das war sicher ganz, ganz schwierig.
Und dadurch, dass ja Rust, sage ich jetzt einmal, ein Ort ist, der von vielen Touristen wahrscheinlich auch besucht wird. Und ich glaube, die Asiaten, oder? Sind da sehr auf. Also, die, was ich so gehört habe, die können ja nicht viel mitnehmen dann, aber Rustausbruch ist im Gepäck immer mindestens eine Flaschel dabei. Also, zum mit nach Hause.
Haben wir auf jeden Fall immer wieder mal. Und es ist auch ein interessanter Markt. Also, speziell Japan eigentlich, muss ich sagen. Japan ist schon hat wirklich viel von Sorgen auch in den letzten Jahren. Für Rosé haben wir dort eigentlich hinverkauft. Ich weiß jetzt nicht, warum speziell den, aber das hat einer gesagt. Und ja, das ist schon ein Punkt, ja. Also das ist die Marina Bay.
Also Singapur.
Ja, genau, Singapur haben wir da gehabt. Und ja, war ganz lustig. Also die haben auch ein bisschen von da unten erzählt. Und das ist schon nett, wenn man da aus der ganzen Welt irgendwie Leute empfangen kann. Und dann erzählen natürlich, du da redest ein bisschen über mich, die erzählen ein bisschen was von daheim. Das ist schon ganz interessant.
Ja. Na, Rust ist ein magischer Ort auf jeden Fall. Es ist ja lustig, es liegt zwischen zwei Festspielorten und hat eigentlich selber keine Festspiele. Aber ich glaube, aber die brauchen es nicht, weil das sind selber das Festspiel. Und Gastronomie setzt sie sehr stark durch, hat sie auch wieder eben also einige Sachen, die man halt in Fachmagazinen mitbekommen hat. Und es ist ja auch so, dass es hier ein Regenerationszentrum gibt am Ortsrand. Also das muss schon ein Ort der Ruhe und der Geselligkeit sein. Und ja, da gehört der Wein dazu.
Es gibt auch einen coolen Krimi, gibt es auch von Rust. Wie heißt der? Pelz?
Von Pellmann.
Lukas Pellmann, genau. Ja.
Das weiß ich gar nicht.
Ja, sehr lustig. Ja.
Ja,
das ist cool geschrieben.
Haben wir mal schon. Ja, der macht auch Kreuzfahrt am Nesselersee. In seinem Krimi, ja. Also beim zweiten Teil
zumindest. Ja, nein, ich bin im ersten gelesen.
Also im zweiten Teil. Ich habe schon mal ein Gespräch mit ihm
geführt. Wirklich?
Weinverarbeitungstechnik. Du bist mir entgegengetreten mit einem provokanten Spruch am T-Shirt, Rage Against the Machine. Das haben wir schon einmal gesehen in Horizon beim Weniger, Franz.
Ja.
Und
gleiche Philosophie.
Gleiche Philosophie. Ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, nein, das ist eine Gruppe. Also das sind mehrere, die da dahinter stehen. Also das heißt, sehr vieles oder eigentlich alles per Hand im Weingarten.
Genau. Also das ist einfach, ich glaube, der Weniger Franz hat das eben ins Leben gerufen und hat da die Idee dazu gehabt. Und es haben sich einfach mehrere Betriebe zusammengetan, die einfach sagen, ja, wir wollen das Handarbeit, ja, das ist einfach ein wichtiger Punkt für uns halt oder für diese Betriebe und von dort kommt das. Mein Onkel hat sich dann auch selber eingesetzt, auch in Demeter Imst, weil es dann geheißen hat, die Lesmaschine soll zugelassen werden und hat sich dann selber persönlich eingesetzt und hat gesagt, nein, das, also wir sind jetzt schon mehr als Bio oder das ist ja eigentlich das, auf was wir da hinaus wollen und sagen, okay, Bio ist quasi, wie wir noch einen draufsetzen und dann können wir da keine Lesmaschine dafür benutzen. Mhm. Und bei uns ist es halt wirklich so, dass, ich meine, klar, Stockrahmer, also Wacheln heißt es bei uns, und Angipfeln, also die Triebe anschneiden und sowas, das, für das brauchst du natürlich Maschinen, wirst mit der Hand nicht fertig. Mhm. Aber wir geben da, also das ist schon bei uns sehr wichtig, dass wir da auch nicht reinfahren nach einem Regen. Wir verpassen da schon einige Gelegenheiten, weil wir einfach sagen, okay, es hat vor zwei Tagen geregnet, mein Papa fährt da nicht rein. Er hat gesagt, der komprimiert nicht, also presst den Boden nicht zusammen. Das taugt einem einfach nicht. Er mag das nicht. Dann hat er keine Aufnahmefähigkeit mehr, wie das so alles locker bleibt. Auf das wird schon stark geschaut. Und dem ist Maschinen, ja, bei uns ist Maschineneinsatz ganz, ganz gering, ja.
Ich übernehme jetzt einmal deinen Part. Normalerweise bist du der Durstige und erbittest immer meine Trinkspende.
Ja, ich hab so interessiert zugelauscht und habe darauf vergessen, dass ich darauf hinweise. Weil wenn nämlich eins ist, muss ich schon frecherweise sagen, du hast Elektriker gelernt, hast du mir erklärt, aber man hat das Gefühl, du, also entweder hat die Vorgenerationen haben gute Arbeit geleistet oder hast du dich da noch weiter informiert in Weiterbildungen, was den Weinbau betrifft, oder ist das einfach familiär weitergegeben worden?
Ich bin tatsächlich seit Februar letzten Jahr dabei, also gar noch nicht lang. Es war schon immer ein Interesse da am Weinbau, aber durch das, was mein Papa hat ja gesagt, jeder lernt einmal was und der hat auch gesagt, hey, du darfst immer ins Weingut kommen, aber zuerst lernst du einmal was. Ja. Und dann hast du dann einmal Elektriker gelernt und ich war dann eben in verschiedenen Firmen in der Privatwirtschaft halt unterwegs. Aber es war für mich eigentlich immer cool. Also ich habe dort meinen Spaß gehabt und dann habe ich eben mit einem gemeinsamen Bekannten zusammengearbeitet, von mir und von Christoph. Und das war einfach alles sehr interessant für mich. Und irgendwann war dann aber dieser Punkt, dann hat es angefangen wegen Corona. Ich wollte mich nicht impfen lassen und mein Papa wollte auch nicht, dass ich mich lasse. Und dann war ich aber schon bei, das ist eine ziemlich große Firma, das waren glaube ich, sagen wir jetzt einmal 60 Mitarbeiter in Eisenstadt dann. Und ich habe mich aber nicht impfen lassen wollen, aber alle anderen waren und es war für uns auch wichtig, weil wir haben ja ständig auf Ungarn müssen, dort waren andere Werke. Und da ist das dann angefangen, dass ich mich mit meinem Papa ein bisschen zusammengeredet habe und gesagt, hörst, ich weiß nicht, weil ich verstehe schon, ich will das jetzt nicht, aber ich verstehe dann auch, wenn sie sagen, okay, das, ich bin nicht tragbar für die Firma, weil ich halt einfach ich ständig über die Grenze muss. Und dann habe ich gesagt, ja passt, also ich will nicht kündigen, aber wenn es mir aussehen, hat mein Papa gesagt, dann kommst du her und du musst dich nicht impfen lassen. Mhm. Und so ist es dann ins Gespräch gekommen, dann habe ich es aber trotzdem geschafft, irgendwie in der Firma, also ich bin dann dort geblieben, dann war das mit Corona eh kein Thema mehr. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so jetzt warst du 10 Jahre irgendwo arbeiten und wenn du derzeit irgendwo heimkommst, irgendwann einmal,
dann kommst du
wahrscheinlich nicht mehr und dann wirst du es nie anschauen. Und das war der Punkt und jetzt schenke ich mir was ein.
Und ich habe schon hingeschergelt jetzt auf diese Flasche, ich glaube, ich habe jetzt in den Sommerferien habe ich ein Buch gelesen über so, man soll ins Universum Wünsche abschicken und man kriegt dann Belohnungen zurück. Und ich glaube, ich habe es richtig gemacht mit meinem Wunsch, weil es wird ausgeschenkt, mein Lieblingsjahrgang 2015, es wird ausgeschenkt, meine Lieblingsrebsorte, Blaufränkisch. Und dann noch der Topwein Riedmarinthal. Vielen Dank. Auch ans Universum.
Danke an das Universum. Ich kann euch jetzt was aus dem Nähkästchen erzählen. Ja. Ich habe jetzt den ganzen Urlaub quasi Rotwein getrunken.
Wirklich?
Ja, kalt war er auch. Aber wenn ich euch erzähle, wie man getrunken hat,
wird das nicht wissen.
Okay.
Oh ja, du darfst schon.
Okay, das heißt, es nennt sich Tinto de Verano. Auf Ibiza und auf Mallorca. Und das ist ein Martini Rosso, 2CL. Dann reichlich Rioja, also ein Tempranillo, also was Jüngeres, Leichteres.
Und Orangensaft.
Und Fanta Lemon. Okay. Und es schmeckt wie ein Sangria. Kommt daher, weil sich keiner einen ganzen Krug Sangria bestellen will. Ja. Und deswegen ist der Tinto de Verano der Bringer. Hat aber ganz gut geschmeckt und hat erfrischt. Aber, und der Rotwein war dabei. Aber gut, okay.
Bevor wir anstoßen, werde ich jetzt die Flaschen erklären, weil dann bin ich nämlich ruhig, dann darfst du plaudern und ich dann ausdringen. wer die Etiketten quasi nicht kennt, es ist ein ET, wahrscheinlich kommt deswegen her quasi dieses ET, 2015 Ernst Triebaumer, Rust, Blaufränkisch, Riedmarintal. Dann ganz viele kleine Buchstaben, die ich mittlerweile nicht mehr oder schlecht lesen kann, aber 14% Alkohol schaffe ich noch, trocken, unfiltriert, ungeschönt und dann Prüfnummer Österreich, Burgenland, aus. Das war's. Oben auf der Kapselhülle, Halsetikette, danke, das Weinblatt mit RWB drinnen, renommierte Minzer Burgenland, wo ihr dabei seid. Bis 2025 in unserem Keller gereift. Weltklasse. Genau. 10 Jahre ist er da jetzt. Ja.
Ein Qualitätsmerkmal quasi.
Ja.
Also wenn man bei uns, ich habe jetzt den mitgenommen, weil wir haben immer diese 10 Jahre später, das heißt 25, 15, und dann sind diese wieder zum Verkaufen. Also für die Top-Weine bleibt da was zurück. Nur Marienthal, Oberer Wald und Cabernet Sauvignon, Merlot ist meistens einer dabei. Oder halt je nachdem, was für Jahr halt gut, also was gut war in dem Jahr, da wird dann so eine kleine Gitterbox dann auch meistens zurückgehalten. Also da wird dann auch gesagt, okay, bis daher und nicht weiter. Und dann gibt es dieses 10 Jahre später und das einfach nur, viele Kinder halt andere Weine daheim nicht so gut lagern und dann kannst du halt gereifte Weine kaufen und das ist einfach nur ein Qualitätsmerkmal. Du weißt, der ist bis 25 richtig gelagert worden, weil oft, wenn du dann eine Weinflasche kaufen kannst, ja, wo passt. War die, die letzten 15 Jahre unterwegs? Das ist dann immer schwierig zum Nachvollziehen. Und mit der Halsetiketten ist das halt dann.
Also liebe Zuhörer, beim Weingut IT, Ernst Triebaumer in Rust, gibt es gereifte Weine. Man muss nicht die jungen Jahrgänge, sondern wenn man Glück hat oder wenn man vielleicht ein bisschen ins Taschel und ins Gesporte greift, dann kriegt man auch hier gut gelagerte, gereifte Weine. Und jetzt...
Yeah. Jetzt darf man.
Und du erzählst uns vielleicht noch ein bisschen Musik und Wein und ich...
Ja, gerne.
Prost. Danke. Ich trinke dabei.
So. Ja. Wie gesagt, das ist ja halt da sehr, wenn man sich das jetzt anschaut, das ist wirklich schlicht, hat das Etikett. Da ist jetzt echt, gegen heute, wenn ich denke, jetzt haben wir auch schon, wir haben sie abbeugen müssen, also was die Nährwerttabelle, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir jetzt den QR-Code haben, ich glaube schon, weil es noch ein bisschen unauffälliger ist. Aber es sind ja ein paar neue Gesetze dazu gekommen, das heißt, mittlerweile ist auch schon ein bisschen mehr drauf, wir wollten sie immer sehr schlicht halten. Aber ja, dann auch die ganzen, ich glaube, da ist ja nicht einmal noch, nein. Ich weiß gar nicht, wann wir das dann gekriegt haben, weil wir haben sie eigentlich auch nicht biozertifizieren lassen, weil der Papa gesagt hat, er will die ganzen mit den Kontrollgeschichten und sowas eigentlich nicht. Und dann sind wir ja eigentlich konventionell angemeldet, kann man sagen, gleich über Biotriver auf Demeter umgestiegen.
Steht gar nicht drauf, gell? Demeter.
Nein, das ist
Demeter?
2015. Ah, okay. Also erst 24 ist Demeter. Und irgendwann haben wir dann dieses Green Emblem für Parker gekriegt. Also für die, die sich da interessieren, die Zuhörer wissen das vielleicht einige. Das ist halt einfach eine Auszeichnung für besonders nachhaltige Weingüter. Und dann haben wir es einfach nicht mehr für notwendig empfunden, eigentlich uns biozertifizieren zu lassen. Wenn wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt eine Auszeichnung, die ja die meisten Biobetriebe nicht haben.
Ja.
Also wird es passen halt.
Ja.
Und das war halt immer unser Gedankengang. Bis eben die ganzen Kontrollen für alle gekommen sind, dann haben wir gesagt, okay, gut, dann werden wir aber gleich dem mit dabei. Ja.
Du hast die Packerpunkte angesprochen, wie sehr wichtig sind Punkte, Zertifizierungen, das haben wir ja schon besprochen, die waren jetzt nicht so wichtig, dass die drauf sind, aber Punkte, ist das etwas, wonach ihr trachtet, dass ihr im internationalen Paket unterwegs seid?
Auf jeden Fall. Also speziell Packer ist halt dann sehr interessant, weil da das auch einen Zugang gibt auf dem internationalen Markt, weil das halt auch eine internationale Geschichte ist. Und das war ja auch diese Geschichte vom 86er, weil der hat gewonnen, also in einem Jahr die Vinaria in Falstaff und in Vinum. Und das sind halt dann schon, also wenn du da mit einem Wein, ich weiß nicht, ob es das nachher noch mal gegeben hat, vorher hat es es nicht gegeben, das hat mir mein Opa schon gesagt. Aber nachher weiß ich nicht, das sollte man halt nachschauen. Und ja, sowas natürlich, also wie gesagt, das Wichtigste bei den ganzen Punkten ist für uns halt, dass uns das ermöglicht, dass wir so arbeiten, wie wir es jetzt machen. Es ist halt eigentlich viel Aufwand für dann weniger Ertrag, aber mit diese Rotweine und dem Star, nicht nur mit diesen Kunden. Also wenn du jetzt in solche, wenn du da einen Preis gewinnst, dann ist das natürlich, das ist dann gleich mal weg. Also da kommen wir dann auch, wie beim 14er Ausbruch haben wir es zum Beispiel gehabt, dann sind sie gekommen und wenn du da nichts zurückhältst, dann ist natürlich alles weg. Aber das sind ja eigentlich nicht, das ist schon auch, das nicht, ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber die, was uns eigentlich ermöglichen soll zum Arbeiten, sind ja unsere langjährigen Kunden. Also die, was wir immer haben und wir haben sehr viele und sehr treue Kunden. Und ja, dass man das auch gesagt hat, also die ermöglichen uns eigentlich, dass wir unseren Wein so machen, wie wir da jetzt machen.
Weißt du was über den 2015er Jahrgang?
Tatsächlich, ich habe auch ganz Klasse. Knapp vor dem Gespräch da jetzt die Flaschen ausgesucht. Ja. Ich bin oben und habe gedacht, ah, genau, das ist er. Ja. Und
danke.
Hab jetzt eigentlich, nein, weiß jetzt eigentlich nichts. Aber andererseits, ich meine, es wird bei uns immer gleich gearbeitet. 15er, 14er war nämlich ziemlich kalt und verregnet. 15er war dann auf jeden Fall wärmer. Also eigentlich ein guter Rotwein-Jahrgang. Und in der Anlage haben wir ja auch nie Probleme. Also abgesehen vom oberen Wald ist das eine von den ältesten Anlagen, die er verwurzelt. Der hat keinen Trockenheitsstress, wenn es einmal ein trockeneres Jahr ist. Im Gegenteil, das ist eigentlich ein gutes Jahr dann für den Weingarten. Und ja, sonst ist bei uns. Genau, also das ist bei uns eigentlich seit Jahren ziemlich ähnlich bei den Rotweinen. Das heißt, wir haben alle werden einmal gerebelt und werden gepresst. Also nein, nicht gepresst, gerebelt, angequetscht und kommen dann am Ende Gärtanks. Dort sind sie dann für 2 Wochen auf der Maische. Und dann werden sie abpumpt, presst. Dann kommt das Ganze in ein 1200er Fassel, dort ist biologischer Säureabbau, das passiert bei uns ganz verlanig. Ich weiß auch gar nicht, wie du das in der Berufsschule lernst, also in Klosterneuburg, bei uns war keiner in Klosterneuburg. Also,
ich glaube, keine Spontanverkehrung, aber ja.
Wir wissen es einfach nicht, also ich weiß zum Beispiel nicht, was man da für Mittel dann dazu kann oder wie auch immer das normal geht, aber bei uns ja im 1200er und dann wird es ausgebaut circa für, ja, so 24 oder 12 Monate, 22 oder 24 Monate etwa im Holzfassel. Und beim Mariendal sind es ca. 40% neues Holz. Und sind aber 300 und 500er. Wir arbeiten nicht mit Barrique, wir haben hauptsächlich österreichische Eiche vom Stockinger, weil wir mit denen einfach super zusammenarbeiten können. Wenn was hin ist, sind sie da.
Reparieren wir das?
Genau, wir haben schon mit neuen Stockinger zusammengearbeitet, wir arbeiten jetzt mit den Jungen zusammen. Und das hat immer gut funktioniert und so werden wir es beibehalten.
Passt halt zu der Kreislaufwirtschaft, wenn das Geld in Österreich bleibt.
Ist auch nicht schlecht, oder?
Ja. Ja, und der CO2-Abdruck ist auch gering.
Genau, also schließt sich der Kreislauf.
Genau, die kommen nicht weit mit dem LKW daher.
Ja.
Genau. Du hast angesprochen die langjährigen Kunden. Ihr seid eher, also wie schaut so ein Jahr bei euch am Weingut aus? Ihr düftelt viel selber, ihr seid auf euch selbst gestellt, schaut, dass so viel wie möglich euch selbst versorgt. Besucher am Weingut sind eher die langjährigen Kunden und halt eben Fachkundschaft. Oder verirren sie Touristen auch zu euch? Habt ihr Veranstaltungen übers Jahr? Wie schaut es da bei euch am Weingut aus übers Jahr?
Also es gibt natürlich diese Veranstaltungen, die eben dann auch Verrust organisiert sind, Kölnerwanderung Herbstzeitlose, das zweimal im Jahr, sind dann offene Kellertage, da werden halt so Korken verkauft. Das ist jetzt, ja, ich meine, da ist schon ein bisschen ein Nebengeschäft auch dabei, das ist schon ganz gut und das ist halt einfach wichtig, weil das Weingut, glaube ich, Präsenz zum Zeigen. Und da sind auch alle dabei. Und sonst, also die, was bei uns kommen, es sind auch ganz oft von der Fachhochschule Führungen da, die sich dann draußen das anschauen. Das war nämlich auch wirklich sehr interessant. Wir haben da wirklich paradiesisch, diese Hecken, das ist echt wirklich spitze. Da wächst ganzes Jahr. Wir haben da am Anfang vom Jahr einen Spargel, du hast einen Pferscherbaum, du hast alles, was es gibt. Und im Sommer ist wirklich, wenn du dort reingehst, du gehst rein und das ist ein bisschen wie ein Dschungel. Aber es ist einfach nett, es ist angefressen für die Schaf, das heißt, es steht ja nicht das Gras bis zur Hüften, sondern du kannst wirklich schön durchgehen, alles bliert. Und also ich habe Führungen gehabt, die haben bis 7 Stunden gedauert.
Wirklich?
Wenn die du verstehst mit denen, ich habe die kennt von Hamburg, das war halt voll die Gaudi, passt, dann habe ich gesagt, gut, wir machen die Verkostung draus. Du hast ein paar Flaschen Wein rausgebracht, sind wir rausgegangen, ich habe einmal ein bisschen was gezeigt. Ja, nein, das ist dann schon wirklich lang geworden. Und dann waren wir halt, haben wir dann eingeladen zum Essen am nächsten Tag und so. Also das war dann das ist immer was. Ich glaube, das macht uns auch dann beiden Spaß, weißt du? Also wenn dir das wirklich Spaß macht und du nimmst da Zeit und gehst mit dem um und halt speziell, wenn sie dir wirklich interessieren, dann kann das halt einfach ewig dauern. Da kommst du einfach nicht mehr rein, weil dann gehst du von dort, da schaut's die Hecken, die Weingärten, dann wollen wir die Holzkühlen machen, alles. Da gibt es halt kein Ende einfach.
Aber das kann ja nicht alles der Papa oder du machen. Ne? Da braucht es ja noch irgendwie, der was sich dann um. Macht das die Mitarbeiter oder wer kümmert sich dann um die?
Nein, das machen schon großteils die Familie. Ah, also zum größten Teil.
Also auch Onkel und.
Ja, also der Onkel, der Papa, die Partnerinnen sind auch dabei, genau, Gerli und Klar und Steph. Und ja, da schaut einfach jeder, dass das alles zusammen funktioniert. Also Wir haben auch sehr viel automatisiert, wie gesagt, wir kennen uns ein bisschen aus mit dem Strom und so. Wir machen schon so viel, was wir können, dass wir es nicht selber machen können. Also jeder Herdlanhänger hat eine automatische Hühnerklappe mit einer PV-Anlage und der Schafzaun, ich so ein Elektroauto umbaut, dass wir nicht mehr das mit Traktor umführen müssen. Das war einmal, irgendwann haben wir das gehabt, das war aber hin. Und jetzt haben wir aber Fahrt, also nicht Fahrt, aber wir haben gerade keine Arbeit gehabt. Und dann habe ich zwei PV-Anlagen draufgehauen, einen Wechselrichter reingeschmissen. Und jetzt kannst du quasi mit dem die Schafe umstellen. Wir müssen immer mit den wandern. Mhm. Und dann gehen wir immer so von einer Gehege zum nächsten. Und dass du dann nicht mehr mit dem Traktor rausfahren musst, jetzt kannst du halt mit dem Ding selber fahren. Mhm. Ja, was dir halt einfällt.
Tüftlerei haben wir ja.
Wenn dir was einfällt und irgendwer sagt, das ist eine gute Idee, dann darfst du das machen.
Sehr gut.
Wenn Zeit ist.
Ja. Wenn wir in 10 Jahren wiederkommen, über was redet man dann? Was wird es Neues geben? Was sind so die Pläne? Was würdest du gerne machen? Andere Rebsorten, Piwis, irgendwas in die Richtung?
Also Piwis ist auf jeden Fall interessant für uns. Das ist ja genau unser Stil. Nicht spritzen und halt trotzdem gesunde Traum haben, soweit in der Theorie. Das Einzige ist halt, viele sind extrem aromatisch. Mhm. Also es gibt schon sehr aromatische Piwisorten. Das ist halt dann gar nichts für uns. Und ja, also wir haben einige Experimente. Es kommt ein bisschen was rein in Traumsoft und in die Uhrwerke.
Uhrwerk ist der unfiltrierte, das ist ein weißer, genau. Glaube ich, oder gibt es ein Rot auch schon?
Bei uns ist, also es gibt Uhrwerk Blaufränkisch, ja. Und es gibt Uhrwerk verschiedene Weiße. Es gibt grüner Veltliner, gelber Muscatella und Sauvignon Blanc. Mhm. Und die sind komplett ungeschwefelt, aber unfiltriert und ungeschönt sind die ganzen anderen auch.
Okay.
Also außer Rosé und Rusterberg. Mhm. Und ich glaube, also gelber Muscatella weiß ich jetzt gar nicht, ob der nicht auch schon angezogen ist. Aber es sind nur 2 oder 3 Weine, was filtriert sind. Und sonst ist bei uns alles unfiltriert. Und meistens machen wir es dann so, dass wir einmal eine Maischegärung haben. Also einmal spontan vergoren einfach. Und von dort machen wir dann, also das heißt Bierte Küf. Du nimmst da einfach einen Gäransatz, das sind so 10 Liter. Und eigentlich das, was du früher verhindert hast, das ist auch ganz lustig. Früher haben sie immer geschaut, dass das nicht anfängt im Weingarten zum Gären, wenn es sich schon einlässt, den Anhänger. Mhm. Wir machen es genau umgekehrt. Wir laden dort schon den gärenden Wein dazu. Ja. Und die Hefe entwickelt sich halt jedes Mal anders. Das heißt, du magst einmal eine Hefe, die entwickelt sich aus einer Spontangärung einfach. Und dann nimmst du das natürlich leichter anfängt zum Gären. Und die verändert sich mit jedem Wein. Das heißt, nachher nehme ich wieder vom nächsten Wein die und so ziehen wir das immer durchs Jahr durch. Ich glaube, das letzte Mal mit gekauften Hefen war so um 2000 herum, circa.
Doch, also das ist klar. Aber auch her, kann man
ja
sagen.
Ja, das ist schon ein bisschen her, ja.
Ich muss wirklich zugeben, mir ist heute bewusst worden, dass der Podcast das eben ausmacht, die Menschen dahinter. Mhm. Es ist alles immer ganz anders.
Genau.
Und es ist der Zugang immer anders. Und man kann sagen, das ist ja das Interessante. Und dann auch nachher das Produkt, das heraussticht. Aber Samuel, etwas bleibt immer gleich. Das kleine Verhör zum Schluss von vorne.
Das nur immer andere Antworten kriegt, oder? Ja. Gut. Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Das haben wir nämlich schon angeschaut. Über das habe ich mir lange Gedanken gemacht. Weil ich esse einfach gern und ich esse eigentlich fast alles. Aber wenn es irgendwas sein sollte, dann irgendwas mit Bananen. Ich mag Bananen nicht so richtig. Das schmeckt mir einfach nicht. Ich weiß, sind gesund, aber.
Die wachsen auch nicht in den Rust, die Brot.
Genau, die wachsen in den Rust, die kriege ich ja gar nicht daher.
Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Ich glaube so. Ich glaube, dass das auch bei vielen so ist, einfach, wenn du mal einen Wein kriegst, also verdeckt einen Wein kaufst, der was nicht von daheim ist, und du sagst, okay, der könnte von dort und dort sein, und wenn das dann zutrifft, also bei mir war es ein bisschen einfacher, ich war dann ein, zwei Mal im Jura, weil mir einfach die Weine so taugen, und natürlich, wenn du das kaufst, also diese Stilistik ist halt schon jetzt nicht so schwer zu erraten. Ich bin halt jetzt auch noch nicht so lange dabei, aber schon langsam merke ich auch immer wieder, also das ist auch immer wieder ein Weinmoment, der wirklich ein schöner Moment ist. Wenn's dann was,
wenn man was blind kriegt und dann das, ja.
Und du weißt einfach, was ist, oder du kannst es zumindest hinstecken in die richtige Sparte und so. Das ist schon ziemlich, das macht Spaß.
Da bin ich bei dir. Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich als
ich in Hamburg war mit meinem Papa und ich war mit den Weinkollegen noch ein bisschen unterwegs und er war nicht so gut. Und am nächsten Tag, wir waren wirklich lang unterwegs. Ganz, ganz lang. Und am nächsten Tag ist aber, ist gar nicht gut gegangen. Ich glaube, er hat sich bei den Austern oder irgendwas vergriffen, ich weiß nicht. Und dann habe ich das machen müssen. ich war nicht bereit.
Okay, also aber warst
es, du nervös? Es ist super funktioniert. Nein, nicht nervös, aber ich war müde.
Okay.
Da kommen wir nochmal nachher noch zu einem anderen Thema.
Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es.
Das habe ich auch, das haben wir auch schon durchgelesen gehabt, habe ich auch lange nachgedacht. Ich glaube, das ist auch so schwierig zu beantworten, weil es ja gerade das ausmacht, die ganzen verschiedenen. Aber ja, natürlich Rot, Blaufränkisch, wir kommen nicht drum herum, das ist unsere Sorten, der gehört daher. Und, aber es gibt auch so viele Weiße, was mich interessieren. Ich weiß nicht, ich kann es nicht wirklich beantworten, glaube ich.
Was wäre die Weiße? Hast du einen Weißfavoriten?
Ja, bei uns finde ich eben jetzt gerade in Wölschriesling Furmint, also Furmint vielleicht ein bisschen interessanter, aber ich mag einfach diese seidebetonten Weine, deswegen bin ich auch so gern dort in Frankreich, Savoy und Jura, da sind wir gleich, Altesse, das von Savoy ist auch voll super. Da gibt es vieles, ich könnte mich auch nicht festlegen.
Mein perfektes Katerfrühstück?
Ja, ich tue so nicht viel frühstücken, ausschlafen.
Ausschlafen?
Ja, oder wenn es nicht geht, durchziehen und daraus lernen, wenn es vielleicht unter der Woche einmal war. Weil das dann. Weil.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Auf das bin ich auch nicht gekommen.
Dann teilen wir es einfach mit mehreren.
Ja, vielleicht, ja. Mit der Familie, vielleicht auch nicht eine.
Sehr gut.
Mein peinlichster Restaurantmoment war. War das dann der, oder?
Nein, auch in Hamburg.
Okay.
Und zwar, das war der erste Tag und wir waren mit Weinkollegen unterwegs. Und wir haben gegessen und das waren, ich kenne den nicht, das waren keine, also wir haben Hummer oder irgendwas gehabt, aber das waren so mit so ganz langen Scheren, ich weiß aber nicht, wie die heißen. Und die waren eingeschnitten und natürlich voller Butter und mir gegenüber ist ein bekannter Weinbauerin gesessen und ich habe das gebrochen und ich habe das Butter. Wirklich. Was war, wie heißt denn das? Seidenblut? Also nicht Seidenblut, ich weiß nicht, irgend sowas in der Richtung. Ich habe mich so geniert. Ich habe gar nicht gewusst, was ich sagen soll. Weißt du? Hinten am Büdel, da ist auch kein Büdel gehängt im Restaurant, dort war es auch. Das war wirklich das Peinlichste. Ich hoffe, dass ich das nicht mehr habe.
Aber es klingt viel lustig.
Nein, das war gar nicht lustig. Jetzt im Nachhinein.
Wir waren am Bad Spencer wieder.
Da ist schöne Grüße an die Frau Muttenthaler.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Da bin ich auch nicht drauf gekommen, weil eigentlich alles ist. Bei uns, ja, also eine Sünde, weiß ich nicht.
Butterbrot mit Senf oder sowas haben wir schon gehabt. Oder
Butterbrot mit Senf,
Chips,
das hört sich sogar interessant an. Ja, da noch Chips drauf.
Chips mit Schokolade oder sowas haben wir schon mehr gehabt. Ja.
Ich muss sagen, da bin ich, glaube ich,
bodenständig.
Ja, ich ist einfach.
Oder der Bullus, was kann man auch sagen, dass du das gar nicht so schlecht findest.
Ja, vielleicht. Das ist ja alles in Ordnung. Nein, wir wissen die leider nicht. Kann ich wirklich nicht beantworten.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Prost. Ja. In 2025.
Ja. Ich glaube, es ist wieder 86er Doppelmagnum sein, wenn mein Papa da wahrscheinlich in Pension gehen wird in 10 Jahren.
Okay.
Und das haben wir schon beim Großvater seiner 80er gemacht, also werden wir es da jetzt auch wieder machen. Also 70er.
Super Plan.
Sehr gut.
Das ist ziemlich sicher.
Ja, und leider meine Abschlussfrage, weil ich finde es eigentlich ganz nett. Wie immer, natürlich.
Wie immer.
Mein letztes Glas Wein soll sein?
Wahrscheinlich den ersten, den ich dann mache. Und das wird dann mein letztes Glas.
Weißt du das schon, was das?
Ja, also grundsätzlich, aber das ist jetzt nicht der, was dann vielleicht so lange halten wird. Weil ich bin schon interessiert, eben da am Blaufränkisch, aber ich finde, wir haben so eine ganz strikte Stilistik in unserem Weingut. Das ist alles sehr langlebig und sehr am Anfang auch noch teilweise sehr verschlossen. Und ich finde halt, es gibt schon ganz coole Zugänge auch mit so ein bisschen früheren Ernten, vielleicht nicht so viel, auch nicht so viel Tannin drinnen, nicht so viel Gerbstoff, einfach was an Blaufränkisch, da was du sagst, vielleicht noch 2-3 Jahren ist der so wirklich frisch, knackig, super zum Trinken. Das darf mich schon mal interessieren. Vielleicht ergibt sich das noch einmal irgendwann.
In diesem Sinne, lieber Samuel, darf man sich bei dir bedanken. Du hast dich ja wunderbar vorbereitet. Wahrscheinlich haben wir vieles gar nicht zusammengebracht, aber die Zeit läuft so dahin mit dir. Wir dürfen uns bedanken, dass wir aufnehmen haben dürfen bei dir. Ich bin schon sehr gespannt, wenn wir wieder da sein dürfen, was du dann schon fabrizierst. Und vor allem, mich interessiert es ja von der technischen Seite auch, was du dann noch gebastelt hast und welche Stallungen da mit PV irgendwie funktionieren und solche Sachen. Danke fürs Zuhören an alle, die dabei waren und Bis zum nächsten Mal. Danke. Prost.
Prost.
Mahlzeit.
Prost. Mahlzeit.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.